wir sind ja so wahnsinnig connected miteinander und alles wird immer spezifischer. Ja, und es wird ja immer schwieriger, die ganzen Fachleute und Expertinnen zu bekommen. Und deshalb müssen wir einfach viel mehr miteinander kollaborieren, viel mehr, ja, unterschiedliche Expertisen zusammenbringen, um wirklich gute, neue Zukunftsideen zu generieren und letztendlich dann so auch Zukunft zu gestalten.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir unterschiedliche Fragen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Viele Menschen machen sich Gedanken darüber, was die Zukunft bringen mag und blicken teilweise ängstlich in diese. Themen wie Inflation, Klimawandel, Krieg und KI, die uns die Arbeit wegnehmen, sind dystopische Bilder, die den Spaß auf die Zukunft verderben. Dass diese nicht so düster aussehen muss und Deutschland ein neues Zukunftsbild braucht, ein Bild von der Gesellschaft von morgen, ein Bild, das motiviert und Orientierung gibt, dafür steht unser heutiger Gesprächspartner Marcel Aberle. Er ist seit mehr als 20 Jahren als Trend- und Zukunftsforscher aktiv und wurde für seine innovative Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Als gelernter Informatiker und Zukunftsforscher räumt Marcel Aberle mit Digitalisierungsmythen auf und er zeigt, wie das Zusammenspiel von Menschen und KI-Tools gut gelingen kann und welche real digitale Zukunft durch virtuelle Welten entstehen. Dabei nimmt der gebürtige Heilbronner in den Blick, welche Potenziale und Risiken für Gesellschaft, Wirtschaft und Unternehmen entstehen und wie wir eine lebenswerte Zukunft gestalten können. Wir sind gespannt auf seinen Input. Herzlich willkommen, Marcel Aberle.
Hallo, ich grüße Sie.
Ich beginne unser Gespräch mal mit einem Zitat von Ihnen und zwar lautet das: Wenn wir unsere Zukunft retten wollen, müssen wir eine bessere Party schmeißen als diejenigen, die nur die Vergangenheit immer wieder aufwärmen. Was genau meinen Sie eigentlich damit?
Ja, es ist mein Lieblingszitat. Und zwar geht es darum, wenn wir jetzt zum Beispiel von Produkten sprechen, ja, oder wenn wir auch von der Stadtentwicklung sprechen, es geht einfach darum, dass wir müssen einfach bessere Produkte bauen. Zum Beispiel, wenn wir beim klassischen Produkt bleiben möchten, es macht keinen Sinn jetzt zu sagen, wir kauf bitte dieses Produkt, weil das ist jetzt besser fürs Klima, ja. Oder nutz bitte diese öffentliche irgendwie Tram, weil die ist besser fürs Klima. Sondern wir müssen einfach bessere Produkte bauen, ja. Wir müssen den Mehrwert dieser Produkte klar darstellen. Und dass die dann auch besser sind fürs Klima, das kann nur ein Teil davon sein. Aber diese Überzeugung, dass wir in Europa denken, wir können jetzt den Leuten irgendwie ein Produkt verkaufen und sagen, bitte kauft es, weil das ist besser fürs Klima und es kostet auch nur 30% mehr, so werden wir die breite Masse nicht erreichen. Und in der Politik ist es auch nicht viel anders. Ja, also da müssen wir einfach hinkommen, bessere Zukunftsbilder aufzuzeichnen und diese auch, ja, darzustellen und nicht immer nur zu sagen, was man irgendwie verhindern möchte oder wen man verhindern möchte, weil ansonsten, ja, merkt man ja, rennen die Menschen denen hinterher, die halt einfach die Vergangenheit aufwärmen und das wollen wir nicht.
Nee, das wollen wir nicht, das stimmt. Erklären Sie uns doch mal Ihre Arbeit als Zukunftsforscher. Wie können wir uns diese eigentlich praktisch vorstellen?
Also im Endeffekt geht's darum, Signale, Muster zu erkennen, wie sich denn die Welt, wie sich die Gesellschaft, wie sich die Wirtschaft verändert. Ja, das ist eigentlich so der Ursprung dieses Tuns, dieses Handwerkes. Ja, daher ist auch vor allem Achtsamkeit ein wahnsinnig wichtiges Tool. Wenn man achtsam durch die Welt geht und schaut, aha, was passiert da, was ändert sich, wie verändern sich die Menschen, wie verhalten sich die Menschen. Und natürlich geht es aber auch darum, wirklich Methoden einzusetzen, wie zum Beispiel Szenario-Planning-Methode, wo man eben für ein Produkt, für eine Industrie oder auch für eine Stadt unterschiedliche Szenarien herausarbeitet. Ja, in welche Richtung könnte das denn gehen? Also so ist es eine Kombination, sage ich mal, aus Fähigkeit der Wahrnehmung, der achtsamen Wahrnehmung für Veränderungen, aber auch, ja, es ist klassische methodische Kompetenz, wie man eben Trends analysiert, wie man Statistiken analysiert. Das gehört natürlich auch dazu.
Also dieses Berufsbild Zukunftsforscher, das gibt's ja eigentlich nicht. Man kann das ja nicht sagen, ja. Oh, ich werde Berufs-Zukunftsforscher und studiere das oder mache die Ausbildung. Das heißt, Sie haben bestimmte Fähigkeiten, Methoden und Techniken entwickelt, die Sie für Ihre tägliche Arbeit nutzen und mithilfe derer Sie dann auch in die Zukunft schauen und Trends, genau, und Megatrends entwickeln.
Genau, es gibt aber mittlerweile auch schon wirklich Studiengänge dazu. Also man kann das wirklich schon Trend- und Zukunftsforschung, beziehungsweise in dem amerikanischen nennt man das ja Foresight, kann man das wirklich schon studieren. Ja.
Auch in Deutschland schon?
Also in Berlin gibt es, glaube ich, ein Masterstudium, das man, also so eine Spezifikation quasi in einem Masterstudium, die man machen kann, ja. Und in Amerika absolut, ja, also da ist das ganze Thema viel anerkannter auch. Also wenn ich in Deutschland jedes Mal irgendwie 50 Euro dafür bekommen würde, wenn ich wieder mal irgendeinen Spruch von der Glaskugel anhören muss, dann würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen, dann wäre ich schon längst irgendwo im Ruhestand. Da merkt man schon, da hat das Thema eine ganz andere Wertschätzung, ja.
Also Sie machen das ja auch schon länger und haben sozusagen doch die Berufserfahrung in diesem Arbeitsfeld. Können Sie uns mal erklären, wie Sie lang- und kurzfristige Trends identifizieren? Und interessant ist auch oder wichtig ist auch, wie unterscheiden Sie eigentlich zwischen Hypes auf der einen Seite, ne? Und auf der anderen Seite Trends oder Megatrends? Also wie identifizieren Sie diese unterschiedlichen Strömungen in der Gesellschaft?
Ja. Da ist ein bisschen schade, dass es eigentlich keine einheitliche Definition, also da gibt es keinen ISO-Standard oder so, wo man sagt, hey, das macht jetzt einen Trend oder das macht einen Megatrend. Aber es gibt eben eine Definition, mit der ich arbeite, ja. Und die sagt zum Beispiel, ein Trend wird zu Megatrend, ja, wenn er folgende Kriterien erfüllt. Also der muss einmal global wirken, also der muss globalen Impact nachweisen. Er muss ubiquitär sein, also er muss Gesellschaft, Wirtschaft und Politik beeinflussen. Er muss eine prognostizierte Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten aufweisen und auch eine gewisse Komplexität in Bezug auf die Interaktion mit anderen Trendentwicklungen. Das jetzt im Detail zu erklären, wäre zu kompliziert. Aber das sind zum Beispiel solche Definitionen, wo man sehr gut erkennen kann, was sind denn eigentlich die großen gesellschaftlichen globalen Trends. Ja. Was in Bezug auf Trendentwicklungen generell immer wahnsinnig wichtig ist, dass man eben versteht, was ist denn der große Megatrend, was ist die große Kraft? Ja, das kann eine Technologie sein, das kann eine gesellschaftliche Bewegung sein. Was sind aber auch schon ganz konkrete Innovationen, also Produkte, Services, Erlebnisse, die die Menschen bereits kaufen, die quasi mit diesem Megatrend zusammenhängen. Und was auch immer ganz wichtig ist, zu verstehen, warum kaufen denn die Menschen das? Also warum finden die den Service oder das Produkt oder das Erlebnis toll? Ja, welches Grundbedürfnis steckt da dahinter? Und dieses Dreieck ist wahnsinnig wichtig zu verstehen, weil dann hat man eben auch die Chance, diese Erwartungshaltung von den Menschen zu verstehen. Ja, also man hat die Chance zu verstehen, was wollen die Menschen? Ja, was werden sie anfangen zu wollen? Und was ist denn eigentlich auch schon verfügbar? Ja. Und dann habe ich auch so diese Chance, diesen berühmten Schritt, den ja viele immer voraus sein wollen, ja, dass ich den gehen kann. Und deshalb ist es eben auch ja essentiell und elementar, sich mit Trends und Zukünften auseinanderzusetzen.
Sind das wirklich globale Megatrends oder gilt das eigentlich für die europäischen Staaten, gilt das für Deutschland? Also ich habe da immer so Zweifel so ein bisschen dran. Ich habe mir die ja auch schon durchgelesen. Wir sprechen ja nachher noch konkreter dran. Ja. Ob das nicht irgendwie so eine europäische Blase, so ein gewisser Standard voraussetzt, damit man solche Megatrends auch identifizieren und entwickeln kann. Also gilt das für Europa, gilt das für Amerika? Haben die vielleicht ganz andere Vorstellungen von Zukunft? America first und so weiter. Deswegen frage ich mich, ob das irgendwie so ein deutsches oder europäisches Produkt ist.
Also grundsätzlich, es gibt zahlreiche Megatrend-Studien, ja. Also von unterschiedlichsten Institutionen, großen Beratern, Ländern teilweise. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Megatrend-Reports. Und was man sagen kann, also und ich schaue mir die alle an, ja, also die Definition, was ich benutze, die stammt quasi vom Zukunftsinstitut, ja. Ich schaue mir aber alle Megatrend-Reports immer laufend an und man kann schon sagen, bei 80% der Megatrends ist sich diese globale Foresight-Community einig, was sind denn die globalen Megatrends, ja. Manche haben ein oder zwei mehr, manche haben einer weniger, manche nutzen einen anderen Namen, ja. Also ich sag mal so, bei 2/3 ist man sich schon einig, was sind die großen globalen Treiber. Und wie auch vorher schon erwähnt, leider gibt es eben keinen globalen Standard für eben diese Definition der unterschiedlichsten Trendtypen. Das wäre auch was, für was ich mich stark mache und auch schon mit einigen Verbänden gesprochen habe, weil ich glaube, das wird uns allen wahnsinnig helfen, wenn wir da mal einen einheitlichen Standard haben. Und jetzt zum Beispiel beim Zukunftsinstitut kann man ganz klar sagen, dass die Megatrends schon einen europäischen Blick haben. Ich sag's mal so, ja, wenn man dann auf amerikanische Megatrend Report schaut, also die schlagen dann eher schon so diese Technologie-Ecke auf, also die haben sehr, sehr starken Technologiefokus und so merkt man schon, hat jeder Kulturkreis ein Stück weit einfach einen anderen Blickwinkel. Mhm. Aber wie gesagt, bei 2/3 ist so meine Erfahrung, ist man sich einig. Und was man eben auch nicht unterschätzen darf, was wichtig ist zu verstehen, diese Megatrends haben natürlich einen anderen Lifecycle in anderen Kulturen. Ja, also jetzt zum Beispiel der Megatrend Konnektivität ist jetzt im asiatischen Raum viel ausgeprägter wie im europäischen Raum. Ja, also die sind da schon viel weiter in Sachen Konnektivität und Digitalisierung wie jetzt zum Beispiel in Europa. Ja, aber es ist in beiden Ländern ein Megatrend. Genauso ist dann das Thema Gender Shift, ja, ist jetzt in Europa also deutlich stärker ausgeprägt wie in anderen Regionen. Ja.
Können Sie das nochmal kurz erklären, Gender Shift?
Gender Shift bedeutet im Endeffekt, dass sich, sag ich mal, diese klassischen Rollenbilder von Mann und Frau einfach immer mehr auflösen. Ja, also die waren jetzt wahnsinnig strigide, was macht ein Mann, was macht eine Frau, was macht ein Mann nicht, was macht eine Frau nicht, das wird immer schwammiger. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Megatrend, der immer heiß diskutiert wird. Ja, ist es jetzt ein Megatrend, ist es keiner? In Europa ist es sehr ausgeprägt, in arabischen Ländern weniger, wobei da erkennt man auch immer wieder starke Impulse dagegen. Also so gibt's schon Diskussionen auch in dieser globalen Community, aber wie gesagt, bei 2/3 ist man sich da relativ einig.
Mhm. Wir verlassen mal die globale Ebene und das Thema Produkt, weil unser Podcast dreht sich ja um Stadtentwicklung. Welche globalen Megatrends sehen Sie, die relevante Auswirkungen auf das Stadtleben in Deutschland oder auch Hamburg haben könnten? Also Sie hatten ja gerade Gender Shift, Konnektivität, also ich erinnere noch ein paar weitere Megatrends, die Sie identifiziert haben.
Also was meine aktuelle Arbeit und das ist ja auch das, was wir im Endeffekt bei dem Stadtentwicklungsprojekt in Oberbillwerde eingesetzt haben, dreht sich im Moment eigentlich primär darum, welche Transformationen entstehen eigentlich aus diesen Megatrends, ja, weil im Moment sind die aus meiner Sicht viel spannender, weil wir stecken ja in vielen Bereichen eben in Transformationen, sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich, ja. Und generell muss man halt sagen, befinden wir uns halt auch in einem Epochenwandel, ja, in ein digitales Zeitalter. Ich glaube, dass das viele immer noch ein bisschen unterschätzen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die denken, ja, jetzt haben wir irgendwie einen Online-Shop. Und unsere Buchhaltung haben wir digitalisiert und der CEO ist ganz cool im Umgang mit seinem iPad und deswegen, dann ist das Thema abgeschlossen, aber das ist nicht der Fall. Ja, das mal ein bisschen vorweg. Und daher sind diese Transformationen ganz interessant. Und The Future Project hat 6 Transformationen identifiziert und im Zuge von dem Analyseprojekt von Oberbillwerde war das sehr spannend, weil wir im Endeffekt ganz klar festgestellt haben, dass dass eine Stadt oder eine Infrastruktur, ein Stadtentwicklungsprojekt eigentlich alle dieser 6 Transformationen tangiert, ja, und dementsprechend auch Einfluss hat auf diese Transformation.
Jetzt sind wir schon irgendwie 3 Fragen weiter. Oberbillwerde, Sie haben ja die Untersuchung zusammen mit Raumkunst aus Wien zusammen gemacht und haben praktisch den Raum Oberbillwerde untersucht, weil wir dort dieses Modellprojekt Active City ja umsetzen. Ja. Das heißt Bewegung, Quartier, im Quartier leben. Wir haben natürlich schon einen Entwurf. Also Oberbillwerde ist ja ein ganz neuer Stadtteil, der in Hamburg entsteht mit 6.500 Wohnungen und der von Anfang an unter dieser Überschrift Active City entwickelt wurde, mit dem Ziel, Sport und Bewegung nicht nur auf diese klassischen Fußballfelder zu reduzieren, sondern Bewegung als Bestandteil des alltäglichen Lebens zu begreifen, Bewegung raus aus der Wohnung, weg von den Sportfeldern und so einen ganz neuen Ansatz zu entwickeln. Das, was wir entwickelt haben, haben Sie nochmal mit Ihrer Zukunftsbrille und Sportbrille sozusagen angesehen. Und haben wahrscheinlich auch viele Erkenntnisse daraus entwickeln. Können Sie mal die wichtigsten Erkenntnisse an dieser Stelle nennen? Also Sie hatten vorhin die 6 Transformationen genannt, die wir auch schon bedienen in dem Stadtteil, aber vielleicht benennen Sie die nochmal.
Ja, also was natürlich, ich sag mal, die größte Transformation, die wir haben, The Future Project nennen die Eco-Transition. Also da haben wir auf der einen, und das ist so eine Transformation, entsteht ja immer aus Trend- und Gegentrendbewegung. Und da haben wir auf der einen Seite, haben wir eben die Industrialisierung und der Gegentrend ist quasi das ganze Thema, würde ich mal sagen, rund ums Klima. Ja, also einfach gesprochen, Eco-Transition bedeutet, wie können wir ein gutes Leben führen, wie können wir profitabel wirtschaften, ohne unsere Natur zu zerstören. Und wie können wir das quasi zusammendenken? Und das ist natürlich auch ein wahnsinnig spannendes Thema, wenn wir jetzt über einen Stadtteil sprechen. Ja, also wie kann man das Thema zusammendenken? Ja, und da geht es dann zum Beispiel um solche Sachen in der Infrastruktur auch mitzudenken. Also wie kann man gewisse Dinge adaptiv gestalten? Ja, wie kann man das Climate adaptiv gestalten, aber generell anpassungsfähig gestalten? Ja, also bei Oberbillwerder gibt es ja dann zum Beispiel diesen grünen Loop, der das Ganze ein Stück weit umschließt, so Bewegung und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch spannend, dann zu sagen, okay, jetzt haben wir diesen Loop, aber wie können wir denn auch adaptiv nutzen in Bezug aufs Klima, indem der zum Beispiel, wenn halt zu viel Wasser kommt, ja, was wir in letzter Zeit öfter sehen, dass der zum Beispiel als Überlaufbecken benutzt wird, ja. Oder dass eben zum Beispiel auch gewisse, keine Ahnung, ein Rollschuhplatz oder ein Hockeyplatz, der hat zum Beispiel eine Tribüne, ja, wo man sich hinsitzen kann und zuschauen kann, aber ist auch ein, genauso ein cleveres Überlaufbecken, ja. Also das sind alles solche Themen, wo man wirklich schnell merkt, hey, wenn man über die ganzen Transformationen nachdenkt, das ist eigentlich total spannend, dass die Infrastruktur da wahnsinnig große, also Hebel hat dafür, ja, diese Transformation anzugehen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Eine weitere Transformation ist zum Beispiel human-digital. Da stecken die Trends und Gegentrends ein Stück weit schon drin. Also auf der einen Seite haben wir den Trend der Digitalisierung, der Konnektivität und der Gegentrend ist ja die ganze Achtsamkeitsbewegung. Ja, also umso mehr wir digitalisieren, umso mehr wir von den ganzen Bildschirmen hocken, umso mehr haben die Leute wieder Lust nach haptischen Dingen, backen, stricken, wandern. Ja, das sind ja lauter so Sachen, wo man merkt, hey, wir brauchen diesen Ausgleich, wir brauchen auch diese Resonanzerlebnisse, wir wollen ja andere spüren. Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und ja, wenn man das eben jetzt auf einen Stadtteil herunterbricht, ist natürlich wichtig zu schauen, okay, man braucht quasi Orte für Anspannung, aber auch Orte für Entspannung. Man braucht Orte, wo kann man zur Ruhe kommen. Ja, die ganze Achtsamkeitsbewegung gehört ja nicht nur Backen und Stricken dazu, sondern auch Meditieren, Yoga. Wie kann man das ermöglichen? Ja, wie kann man Räume gestalten? Ja, dass man vielleicht jemand da können schon Leute vorbeijoggen, aber dass es auch Ruhezonen gibt. Alles solche Geschichten, die man da wahnsinnig gut integrieren kann. Ja, wenn man mal wirklich sich diese Transformation annimmt und überlegt, aha, und wie kann ich die jetzt in die Infrastruktur packen? Das war wirklich ein ganz, ganz toller Prozess. Ja.
Ja, danke. Sie haben ja das Ergebnis oder das Gutachten geschrieben, ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht für unsere Planung, die wir auch sicherlich nochmal aufgreifen werden und betrachten. So eine Erkenntnis für uns oder für mich war, dass man diesen Prozess, den Sie ja wirklich konstruktiv für uns umgesetzt haben, möglichst an einem frühen Zeitpunkt in die Entwicklung eines Stadtteils einbringt und nicht, wenn alles schon gesetzt ist. Also wir hatten halt das Glück, Active City von Anfang an mitzudenken. Aber was genau bedeutet das für die Räume, für die Infrastruktur, für die Menschen und so weiter? Das haben wir erst mit Ihrem Gutachten nochmal ein bisschen geschärft, den Blick. Und eigentlich nehme ich aber daraus mit, dass wir das ganz gut umgesetzt haben. Denn das war nicht von Ihrer Seite so, was habt ihr da eigentlich gemacht? Sondern ich denke, dass wir ein zukunftssicheres Quartier mit Oberbillwerder unter diesem Fokus eigentlich schon entwickelt haben.
Ja, also fand ich sehr toll und vor allem auch wahnsinnig spannend, auch quasi dafür offen zu sein und zu sagen, hey, schaut's nochmal aus der Brille von der Trend- und Zukunftsforschung drauf, gemeinsam eben mit dem Harald Fuchs ja von Raumkunst als quasi Architekt und Experte eben auch für Bewegung und Sport, um da nochmal neue Blickwinkel reinzubekommen.
Also für mich ist bei dem Thema immer auch wichtig, dass man nicht nur an Schulsport, Jugend und Kinder denkt, sondern dass man auch die älteren Menschen mit in den Fokus rückt und auch sogenannte, wir nennen es immer dritte Orte schafft, wo man auch ohne immer zu joggen oder sonst was zu machen, einfach teilhaben kann an Menschen, die eben Sport treiben. Also einfach zuschauen kann mit der Tribüne.
Absolut. Ne?
Und einfach dadurch, ohne was zu bezahlen, ohne die Jogging-Schuhe anzuziehen, einfach auch am Nachbarschaftsleben, am sportlichen Leben passiv teilnehmen kann. Und das hat mir an diesem jetzigen Entwurf von Atelier Leudel aus Berlin besonders gut gefallen, so zu denken.
Absolut. Und da kommen wir auch schon zur dritten Transformation, nämlich Co-Society, was Sie angesprochen haben. Ja, und da haben wir ja nämlich auf der einen Seite haben wir ja so diesen Trend, dass sich ja der großen Individualisierung, jeder will sich irgendwie ganz individuell entfalten und so weiter, ja. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch schon so diesen Trend der Vergemeinschaftung, wo die Leute halt merken, hey, ja, wir leben halt alle in einem Stadtteil oder auf einem Planeten und wir müssen irgendwie schauen, wie wir die Sachen zusammendenken, ja. Und da gehören natürlich solche Themen auch dazu, wie Sie schon angesprochen haben, generationsübergreifendes Wohnen, ja. Und aber diese ganzen Facetten von Co-Society sind auch das Ganze, also Co-Living, Co-Working, Co-Creation, ja, Kollaboration, Dinge gemeinsam erarbeiten. Da kommen wir wieder, aha, das braucht, mir braucht auch flexible Plätze, ja, wo die Leute zusammenkommen können, um eben gemeinsam an Sachen zu arbeiten. Und das war eben auch eine der Transformationen, die besonders stark war, wo wir gemerkt haben, okay, da können wir in Sachen Infrastruktur, können wir da wahnsinnig viel machen und natürlich auch, ja, generationsübergreifendes Wohnen gehört natürlich auch zur Co-Society, aber eben auch Sport- und Bewegungskonstrukte, Infrastruktur so zu designen, dass es im Endeffekt ja auch für jegliche Generationen und Menschen einen Zugang gibt. Ja, sowohl für die Jungen, für die Alten, die einen wollen es aktiv machen, dann gibt's Plätze, wo eher ruhiger sind, wieder zur Regeneration. Also die ganze Sachen, die haben wir uns eben alle angeschaut und dann eben auch nochmal Empfehlungen abgegeben.
Sie haben das gerade schon genannt, also wir haben ja nicht nur Active City, wir haben ja auch dieses Thema Wohnen und Sie haben gesagt, diese zukünftige Entwicklung beim Thema Wohnen, die geht eher dahin, dass man so Konzepte wie Co-Living, alternative Wohnmodelle, generationsübergreifendes Wohnen entwickelt und dass diese Wohnform auch zu einem besseren Wir in der Gesellschaft führen. Glauben Sie wirklich, dass das ein Trend ist, der bleibt? Oder glauben Sie, das ist eher so ein Hype? Weil ich bin mir nicht so sicher, ob wir das schönreden, ob das jeder will oder ob nicht doch lieber die Familien in ihrem Einfamilienhaus gerne sitzen, ja, ja, und den lieben Nachbarn auch um sich haben, aber nicht mitten in der Wohnung. Also da bin ich mir nicht so sicher, wie stark wir darauf reagieren sollen in den Vermarktungsstrategien, die wir uns jetzt überlegen. Was meinen Sie?
Das ist mal, glaube ich, ganz wichtig, irgendwie zu verstehen und auch zu akzeptieren. Also so diese allgemeinen Aussagen, was man auch immer wieder gern hört, so, ja, die Jungen wollen das und die Alten sind so und die Frauen sind so und das funktioniert einfach nicht mehr. Also da haben sich einfach in unserer Gesellschaft diese Korsette in Bezug auf Gesellschaft, was ist richtig und falsch und wie sieht eine Familie aus und so weiter. Aber auch die systemischen Korsette vom Staat, was darf man jetzt und was darf man nicht, die haben sich schon stark gelöst und deshalb leben wir eben in einer super diversen Gesellschaft. Und super diverse Gesellschaft bedeutet auch ganz viel diverse Bedürfnisse und Ansprüche, ja. Und deshalb ist es eben auch, also so diese klassischen demografischen Zielgruppen, die funktionieren auch nicht mehr, sondern man muss eben in Lebensstilen denken, ja. Und das ist eben was wir auch gemacht haben, dass wir uns quasi die einzelnen Sektoren, sage ich jetzt mal, von Oberbillwerder eben mit den Lebensstilen angeschaut haben und haben gesagt, hey, welche Lebensstile fühlen sich denn von welchen Bereichen besonders angezogen und können wir da auch nochmal Schlüsse daraus ziehen? Daher kann man nicht schließend beurteilen und sagen, hey, wollen die Leute das jetzt oder wollen sie es nicht? Weil die Leute gibt's halt nicht mehr, ja. Sondern es gibt eine sehr diverse Gesellschaft, es gibt sehr unterschiedliche Lebensstile und es gibt Lebensstile, die sowas anspricht, ja. So moderner Nomade ist zum Beispiel ein Lebensstil, ja. Der fühlt sich von so einem Coworking Space und auch Co-Living sehr, sehr angesprochen, ja. Aber jetzt eher einen anderen Lebensstil, der Neo Biedermeier, der ist eher ganz stark auf Familie und Sicherheit fokussiert, der fühlt sich davon überhaupt nicht angesprochen, ja. Der ist genauso, wie Sie sagen, der will sein kleines Einfamilienhaus haben. Von dem her muss man das sehr divers betrachten. Und dann im Umkehrschluss ist es eigentlich immer wichtiger, ins Innere zu schauen und zu sagen, hey, also für was wollen wir eigentlich stehen? Ja, was ist eigentlich die Identität jetzt zum Beispiel von Oberbillwerder? Und die herauszuarbeiten und dann zu schauen, okay, und wie passt das quasi mit dem Außen zusammen? Also welche Lebensstile fühlen sich davon angesprochen und welche halt auch weniger? Weil das Problem ist heutzutage, wenn man nach draußen schaut, also wenn man nur nach draußen schaut, nur auf Trends schaut, nur auf Lebensstile schaut, sie schaffen nicht, das nicht mehr alle anzusprechen und sie schaffen auch nicht mehr alle Trends umzusetzen, sondern man muss eigentlich erstmal nach innen schauen, eine klare Identität definieren und auf der eben eine Strategie entwickeln. Und das ist beim Unternehmen genauso essentiell wie bei einem Stadtteil, weil dann ziehen sie, ich sage mal, die Arbeitskräfte, aber auch die Kunden und Kundinnen oder die Bewohner und Bewohnerinnen automatisch an.
Ich glaube, dass wir das in Oberbillwerder ganz klug gelöst dann, das ist ja ein Stadtteil, der 5 unterschiedliche Quartiere umfasst. Man kann urban wohnen, man kann im blauen Quartier wohnen, da hat man mehr den Bezug zu den Wasserflächen, man kann im grünen Quartier wohnen, wo mit Blick auf die umgebende Landschaft oder auch im grünen Quartier. Also wir haben wirklich unterschiedliche Charaktere in einem Stadtteil, sodass ich würde dahin ziehen, Sie würden wahrscheinlich dahin ziehen und ich glaube, das in so einem suburbanen Standort wie Oberbillwerder so ein unterschiedliches Angebot zu entwickeln, ist eine sehr gute Chance, dass wir den Stadtteil auch gut entwickeln können für die und zukunftssicher gestalten können. Das habe ich mir mal so überlegt.
Ja, absolut. Und wir wissen ja alle, Diversität ist auch wichtig einfach für den Fortschritt. Und ja, ist super.
Wir haben ja auch das Thema, also Quartiersentwicklung umfasst ja immer alle Aspekte des Lebens, auch das Thema des Arbeitens. Und auch da gibt es ja seit Corona, die Arbeitswelt wird auch immer diverser. Wir haben Homeoffice, wir haben nicht mehr diesen Büroalltag, wo wir morgens losrennen und abends zurückkehren. Auch all das hat ja auch Auswirkungen auf die Infrastruktur und auch auf die Digitalisierung, auf die Räume, die da entstehen. Ich glaube, das ist etwas, was bleibt. Das ist kein Hype und kein kurzfristiger Trend. Arbeitswelten haben sich verändert und bleiben auch so.
Ja, also was man da auch merkt, das ist einfach eine wahnsinnig individuelle Sache. Also ich sag mal, wenn man jetzt, es ist einfach was ganz anderes, ob man jetzt einen Single hernimmt, der allein in einer Single-Wohnung lebt oder ob es um eine Familie geht, die Kinder daheim hat. Also da merkt man einfach, die haben ganz andere Präferenzen. Ja, während der Single zum Beispiel tendenziell gern ins Büro fährt, weil er da hat halt einfach Menschen um sich. Ja, ist es natürlich für die junge Familie, wo dann jemand irgendwie nach den Kindern schauen kann und da Zugriff hat, natürlich Homeoffice super attraktiv. Ja, und da merkt man schon, das ist eine sehr individuelle Sache und es ist einfach toll, wenn man das als Arbeitgeber auch dementsprechend einfach diese Möglichkeiten zur Verfügung stellt, weil man merkt dann, wie gesagt, wenn man ins Detail geht, dann ja, es ist sehr spezifisch, wie man das macht und wann und so weiter. Und ja, wir hatten, und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen wieder den Gegentrend, hey, alle wieder ins Office. Und also so funktioniert auch die Zukunft. Es ist immer Trend, Gegentrend und dann entsteht eine Synthese. Dann tun sich, manchmal schlägt es so sehr in die eine Richtung aus und dann in die andere. Und da hat man auch schon einen deutlichen einen Fortschritt gemerkt. Und das ist auch ein Thema. Also auch, klar, Coworking Spaces ist ein Thema Infrastruktur. Auch mal Gedanken drüber machen. Hey, gibt's vielleicht auch im öffentlichen Raum? Also das haben wir zum Beispiel auch angeregt. Gibt's vielleicht auch im öffentlichen Raum Plätze, wo man dann zum Beispiel, wenn schönes Wetter ist, auch mal draußen arbeiten kann? Also das sind alles so Sachen, wo man da wirklich mitdenken sagen. Und da sind wir eben auch wieder bei dem ganzen Co-Society-Thema. Ja, oder auch Plätze, wo man vielleicht so Makerspaces, Do-it-yourself-Geschichten, das sind alles Themen, wo die Kollaboration, wo die Kommunikation unheimlich bereichern.
Ja, es gibt auch echt schöne Beispiele schon. Also es gibt, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, so digitale Kioske. Wenn das Wetter schön ist, ist das auch ein Kiosk, da kann man auch essen und trinken, aber drumherum sitzen alle die digitalen Menschen und arbeiten und haben eine super Datenversorgung da und das fand ich irgendwie auch eine schöne Idee.
Ja.
Aber da sind wir auch schon noch einmal bei der Digitalisierung und bei der KI. Mobilität gehört sicherlich auch dazu und es ist auch ein großes Zukunftsthema. Wie wird Ihrer Einschätzung nach die Digitalisierung oder vielleicht auch die verbesserte KI die Mobilität in unseren Städten verändern? Was glauben Sie? Fliegen wir irgendwann?
Oh, ob wir fliegen, weiß ich nicht. Da ist ja nach wie vor das Energiethema eine Sache, weil wir braucht halt einfach viel mehr Energie, um jetzt irgendwas in die Luft zu bewegen. Aber autonome Autos, die Sache ist durch. Also ich war vor 3 Wochen in San Francisco. Da können sie gar keinen Block gehen, ohne dass sie autonome Fahrzeuge sehen. Also ja, das ist...
ist das wirklich so?
Ja. Also die bestellen sie ganz normal per App wie ein Uber oder wie ein Taxi. Das Auto kommt, sie öffnen es per App, sie steigen ein. Nach 5 Minuten merken sie, dass das Auto so sicher fährt, also sicherer wie jeder Taxifahrer und ich sag mal 2-mal sicherer wie jeder Uber-Fahrer. Das ist grandios, ja.
Und also sitzen sie da alleine drin oder steigen da auch noch andere ein?
Da sitzen sie alleine drin. So Sharing-Modelle gibt's noch nicht, das wird wahrscheinlich auch kommen oder möglich sein, aber wir haben einfach immer Einzelfahrten bestellt und also alleine Waymo, die gehören ja zu Google, müssen Sie sich vorstellen, alleine in San Francisco haben die schon pro Woche 10.000 bezahlte Fahrten und inzwischen gibt es das jetzt auch in Los Angeles und in Atlanta und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das nach Europa kommt, je nachdem, wie lange sich die Lobbyisten irgendwie dagegen wehren oder Regulatoriken, aber ja, also San Francisco ist sicher keine einfache Stadt. Ich weiß nicht, ob Sie mal in San Francisco waren. Es ist ja sehr viele hohe, steil. Also da sieht man schlecht. Weit sehen ist schwierig. Und von dem her, und das ist ja, hat der KI und Sensorik und Automatisation einen riesen Impact. Also das wird auf jeden Fall kommen. Oder das ist eigentlich schon da. Es ist die Frage, wann kommt es jetzt halt nach Europa beziehungsweise nach Deutschland?
Das ist bestimmt auch ein Teil der Nachhaltigkeitstrends, dass man jetzt automatisiert rumfährt. Ich frage mich immer, warum das so nachhaltig ist. Verstehe ich nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Nachhaltiger ist für mich, man fährt mit der U-Bahn oder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Aber wahrscheinlich steht da eher die Digitalisierung im Vordergrund, was die Zukunft alles leisten kann, oder?
Ja, also ich sag mal, klar, das Fahrrad schlägt jetzt niemanden. Das schlägt jetzt auch nicht das autonome Fahren, das ist ganz klar. Aber ich meine, es gibt ja zahlreiche Statistiken, die aufzeigen, wie viele Autos eigentlich nur rumstehen und Platz verbrauchen. Es gibt viele Statistiken, die aufzeigen, wie oft quasi einzelne Leute in Autos fahren. Ja, ich sag mal, durch das autonome Fahren gibt's einfach generell immer weniger Gründe, ein eigenes Auto zu haben, ja, weil die Services so flexibel funktionieren. Also wir waren dann zum Beispiel auch bei Zugs, ZOOX, das ist ein Startup, das hat Amazon gekauft und die haben dann schon nur so Kapseln, also das sieht dann schon gar nicht mehr aus wie ein Auto, sondern das ist eine Kapsel mit 4 Rädern und da sitzt man dann wie im Zug gegenüber oder ich sitze ja hier in Wien, wie in Wien, in dem Fiaker, in der Kutsche und da kann man natürlich, also keine Ahnung, wenn ihre Mutter muss jetzt zum Arzt oder so, ja, dann schicken sie der einfach so ein Ding und dann holt die ab und bringt die zum Arzt oder das Kind muss von der Schule abgeholt werden etc. pp. Also der Bedarf nach einem eigenen Auto und das auch generell das ganze Sharing-Konzept, das ja so ein bisschen nicht so hundertprozentig irgendwie funktioniert, wird durch das autonome Fahren nochmal, ja, da wird einfach ein ganz neuer Hebel angesetzt, ja, und es wird natürlich deutlich nachhaltiger und besser fürs Klima. Aber ja, muss ich sagen, also ich fahre auch 80% hier in Wien mit dem Fahrrad. Das wird natürlich nichts schlagen.
Aber ich merke schon, ich glaube, wenn man Zukunftsforscher werden möchte, dann reicht es nicht aus, in Europa die Zukunft zu suchen. Man muss einfach weltweit unterwegs sein, weil also Amerika, China, Japan, die sind wahrscheinlich uns alle meilenweit voraus. Und das kriegt man nicht mit, wenn man immer nur in Europa Städte besichtigt. Das merke ich mir mal. Also sowas wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es schon diese Kapseln gibt, die rumfahren.
Ja, also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Also das ist auch für mich so. Ich kann natürlich viel im Desk Research machen. Ich wusste auch schon, dass die fahren. Aber wenn man das dann mal spürt, wenn man das erlebt, wenn man da mal drin sitzt, und das ist ja bei Infrastruktur auch nichts anderes und bei Stadtentwicklung. Also auch da lohnt es sich ja unheimlich, sich andere Städte anzuschauen, andere Stadtquartiere anzuschauen. Da kann man, wie gesagt, viel lesen, aber wenn ich mal da bin, in mich reinfühle, wie fühlt sich das an, wie riecht es, wie schmeckt es, wie sieht es aus und auch das ausprobiere, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl dafür und daher bin ich großer Fan von solchen Learning Journeys oder Trendreisen.
Ja, also wir machen ja auch Trendreisen, also wir kümmern uns ja auch um das Thema Innovation und auch um KI, wie kann man das in der Quartiersentwicklung einsetzen. Aber was ich meinte, unsere Trendreisen, die wir fahren ja immer nur mit der Bahn, weil wir Nachhaltigkeit ganz hoch halten. Deswegen kommen wir denn mit der Bahn einfach nicht nach Amerika. Und deswegen schauen wir uns in Europa die ganzen unterschiedlichen Lösungsansätze da. Und da gibt es nicht solche crazy Things wie anderweitig. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Und ich weiß nicht, ob Sie Hamburg jetzt nur durch Ihre eigene eine Untersuchung kennengelernt haben oder ob Sie Hamburg auch schon besser kennen. Aber jedenfalls haben Sie ja einen Blick von außen. Und wenn Sie auf die Stadt von außen schauen, welche Entwicklungsperspektiven sehen Sie für unsere Stadt?
Also es gibt so ein paar Themen, die generell wahnsinnig spannend und wichtig sind. Und manche habe ich ja davon auch schon jetzt speziell auf Oberbillwerde angesprochen. Also ich glaube, A wird uns ja immer mehr bewusst. Ich meine, Ihnen brauche ich das nicht zu erzählen, aber ich glaube, in der breiten Masse wird immer mehr bewusst, wie wichtig halt Infrastruktur ist und wie wahnsinnig stark unser Leben beeinflusst. Und ich glaube schon, dass das auch natürlich der Stadt und der Stadtentwicklung hilft, wenn da dieses Bewusstsein steigt. Ja, dass das einfach ein ganz elementares Thema ist. Und was ich generell einen wahnsinnigen, spannenden Trend finde, der nennt sich Value-tainment. Also Value und Entertainment.
Okay.
Und der setzt sich zusammen, also die Trendbegriffe sind meistens solche zusammengesetzte Wörter. Ja. Value-tainment. Und Value-tainment bedeutet im Endeffekt, man gibt jemanden einen klaren Wert in Form von einem Produkt, in Form von einem Service, ja, in Form von einem Erlebnis. Aber man gibt ihm auch eine gute User Experience, ein gutes Erlebnis, ja. Man unterhält ihn auch, ja. Und diese zwei Sachen zusammengedacht, die sind eigentlich wahnsinnig wichtig, ja. Den Leuten einen Mehrwert zu bieten, aber ihnen sie auch zu unterhalten, ja. Es gibt dann auch so eine abgewandelte Form zum Beispiel vom Edutainment, ja. Also, dass man den Leuten was beibringt und das sehr, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise. Und ich glaube, dass wir auch in Bezug auf unsere ganzen Transformationen und Herausforderungen, die wir haben, viel mehr in diesem Prinzip denken müssen, ja. Und was ich auch schon vorher ein bisschen gesagt habe zu Party, ja, jetzt nicht sagen, hey, ihr müsst jetzt das oder das machen, weil wenn ich auf die Statistiken schaue, ist das jetzt besser wie das, ja, so hole ich die Menschen nicht ab, ja, also mir sagt ja immer so schön, Fakten führen zu Konklusionen, aber Emotionen führen zu Handlung, ja. Und ich glaube, dass das ein großer Hebel ist, ja, wenn man mal mit diesen Prinzipien arbeitet, mehr spielerische Ansätze entwickelt, um Menschen zum Beispiel zur Bewegung zu bringen, ja. Mehr spielerische Ansätze und unterhaltsame Ansätze entwickelt, um Leute etwas beizubringen, um Leute zu bilden, ja. Also das, glaube ich, ist ein Riesenthema in allen Bereichen, wo ich eigentlich hinschaue, wo ich sage, hey, da ist noch viel Potenzial, da denken wir noch viel zu rational und da wird es Sinn machen, dieses Prinzip zusammenzudenken. Und aus meiner Sicht ist es auch egal, ob es darum geht, einen Friseur zu besuchen oder ob ich in den Stadtteil reingehe. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist immer das Gleiche. Ja, auch wenn Sie zum Friseur gehen, natürlich wollen Sie den Wert haben, dass Sie die Haare gut geschnitten bekommen.
Ah, jetzt leuchtet es mir auf.
Aber Sie wollen auch ein gutes Erlebnis haben. Ja. Verstehen Sie, wie riecht es? Wie interagieren die mit Ihnen? Kriegen Sie vielleicht eine besondere Kopfmassage? Wie gehen Sie da raus? Wir müssen viel mehr mit diesen Prinzipien denken. Und bei einem Stadtteil ist ja auch nicht anders. Wenn ich in den Stadtteil reingehe, ja, natürlich schaue ich mir da irgendwie dann vielleicht eine Wohnung an mit einem gewissen Quadratmeter und Kosten und so weiter. Aber im Endeffekt entscheide ich mich ja für eine Wohnung, vor allem auch durch das Gefühl, wie fühle ich mich, wenn ich da reingehe, was sehe ich, was rieche ich, was schmecke ich, ja. Wir müssen da viel ganzheitlicher denken und aus meiner Sicht, und das ist auch das zweite Thema, auch viel mehr eben kollaborieren und zusammenzuarbeiten, ja. Also viel horizontaler an Konzepten arbeiten, um eben, ja, diese Herausforderungen zu meistern oder auch tolle Ideen zu realisieren. Und deshalb fand ich auch persönlich wahnsinnig schön, dass man da gesagt hat, hey, bei Oberbillwerde, da holt man auch mal nochmal ganz andere Blickwinkel dazu, nochmal ganz andere Expertisen, weil dann entsteht auch nochmal was anderes. Verstehen Sie?
Absolut, ja.
Das ist, weil schauen Sie, heutzutage, es wird ja, die Welt ist immer connecteder miteinander. Es ist alles immer mehr miteinander vernetzt. Man hat es ja gemerkt, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, da muss ja irgendwann nur mal ein Containerschiff querstehen, ja, in diesem Suezkanal. Und plötzlich hat halb Europa Lieferschwierigkeiten, ja. Also wir sind ja so wahnsinnig connected miteinander und alles wird immer spezifischer, ja. Und es wird ja immer schwieriger, die ganzen Fachleute und Expertinnen zu bekommen. Und deshalb man einfach viel mehr miteinander kollaborieren, viel mehr ja unterschiedliche Expertisen zusammenbringen, um wirklich gute, neue Zukunftsideen zu generieren und letztendlich dann so auch Zukunft zu gestalten.
Ja, interessant. Zum Abschluss noch eine letzte persönliche Frage. Was macht für Sie eine lebenswerte Stadt aus?
Ja, ist vor allem, da komme ich zurück, was ich vorher schon gesagt habe, ist vor allem ein Gefühl. Also es ist vor allem ein Gefühl, wo ich hinkomme.
Die Energie auch.
Die, ne? Energie, der Vibe, was passiert da? Gibt es da Sachen, die mich inspirieren? Das ist das eine. Und natürlich gehören auch Hygienefaktoren dazu. Ja, ist es da sauber? Wie ist die Mobilitätsanbindung? Also was ich hier zum Beispiel auch in Wien schon sehr genieße, ist wahnsinnig gut ausgebaut, die Fahrradwege. Also solche Hygienefaktoren gehören auch dazu. Aber im Endeffekt, ja, also ist für mich vor allem der Vibe und das Gefühl, das entsteht, wenn ich in eine Stadt komme, wenn ich in einen Stadtteil komme. Es ist aber genauso, wenn ich in ein Geschäft gehe, ist es das Gleiche, ja.
Ja, sehr interessant. Ich finde, das wird einfach unterschätzt noch. Das gehört ja auch zum Value-Tainment sozusagen übergeordnet. Ne? Wenn ich eine Stadt ankomme, wie begegnet sie mir? Was empfinde ich? Welcher Energielevel herrscht da? Oder kriege ich direkt eine Depression? Also ich glaube, das ist ganz wichtig für das Thema lebenswerte Stadt und nicht nur zu denken, so viel Bäume, so viel. Das gehört alles dazu, aber das andere gehört eben auch dazu.
Genau, richtig. Und es spielt ja auch voll zusammen. Also das ist ja nicht losgelöst, ja?
Das stimmt. Ja. Da sind wir uns einig. Also, Herr Aberle, vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Viele Grüße nach Wien.
Vielen Dank. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg für das Projekt. Ich kann schon kaum erwarten, es in Real Life zu betreten.
Wir müssen Sie noch ein bisschen warten,
aber ich weiß.
Es wird. Bei unseren Zuhörenden bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Sie dürfen unseren Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Twitter oder X und Instagram oder schauen Sie auf unserer Internetseite nach www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Boer und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.